Architektur entscheidet. Über Komplexität, über Kosten, über Steuerbarkeit. Ich bin David Hohl und heiße dich herzlich willkommen bei Enterprise Architektur wirkt, der Podcast zu ERM. Servus, grüß dich und herzlich willkommen zur neuen Folge. In der letzten Folge, ERM 25, ging es um EITCO. Und wir haben eigentlich darüber gesprochen, welche volle, neuwertige Kostenlogik auf uns zukommen wird. AI verursacht nicht nur Investitionskosten, sondern auch laufende Kosten. Darüber haben wir gesprochen und mehr, wer nicht dabei war, eine Folge zurück und dann weißt du, wo wir hier stehen. Doch bevor wir überhaupt über Kosten sprechen, stellt sich natürlich die grundlegende Frage, welche AI-Initiativen sollten wir überhaupt verfolgen? Denn genau hier beginnt aus meiner Sicht, gerade in der Enterprise-Architektur, nicht bei der Auswahl des Modells oder einer Frage, welcher Anbieter der beste ist, sondern bei der Entscheidung, welche AI-Use-Cases für das Unternehmen tatsächlich einen Mehrwert schafft. Und genau darum geht's heute. Lass uns loslegen. AI ist natürlich schon längst in allen Elementen bei uns angekommen. Noch vor wenigen Jahren kamen halt neue Technologien fast ausschließlich aus der IT und heute ist es einfach komplett anders. Gerade Marketing möchte halt Content automatisieren oder halt den Inhalt von Marketing-Elementen. Der Vertrieb oder Sales möchte Angebote oder Kundenkommunikation durch AI ersetzt haben. Gerade HR-Elemente sehe ich halt immer oft. Die suchen halt Unterstützungen bei dem Screening von Bewerbungen und hier eigentlich auch oft immer das Thema Ethik mit rein. Und gerade in der Entwicklung, da geht es vor allem halt um Coding-Assistenten. Und jeder Bereich entwickelt halt einfach neue Möglichkeiten oder entdeckt halt neue Möglichkeiten. Und das finde ich grundsätzlich positiv. Das Ganze halt hat einen Haken. Die Herausforderung besteht heute nicht immer darin, dass man eine AI Idee finden oder eine Idee dahinter und die ist schnell gefunden, denn jeder weiß, wie schnell oder wo meine Probleme im Alltag sind und probiert sie halt in einer Form zu automatisieren. Die Herausforderung besteht eigentlich darin, den Richtigen auszuwählen, also die richtige Idee. Nur was ist richtig und was ist falsch? Ich glaube, falsch geht auch, richtig geht besser. In vielen Unternehmen entstehen innerhalb weniger Wochen halt wirklich Dutzende Ideen. Und das sehe ich auch jeden Tag in meinem Umfeld. Da sprudelt jeder nur davon. Und das Problem ist einfach, so finde ich das gerade aus der Enterprise-Architektur, nicht jede Idee schafft halt einen wirklichen Business-Value und den Mehrwert dahinter. Und nicht jede davon ist auch rechtfertigt, irgendeine Art von Investition, auch wenn das einen für sich sieht. Denn im Grunde möchte er seine eigene Arbeit ja verbessern. So, und wenn natürlich diese Investition jetzt kein Business Value erzeugt, könnte man an der Stelle sogar die Person als solches in Frage stellen. Das ist natürlich ein komplett falscher Ansatz. Die Enterprise-Architektur soll einfach hier auch gerade den Blickwinkel ein bisschen verändern. Genau hier unterscheidet sich ERM von vielen AI-Diskussionen. Während häufig über Modelle und Agents und irgendwelche komischen Tools gesprochen wird, beginnen wir eigentlich an einer anderen Stelle. AI-Initiativen, zahlen die überhaupt auf unsere Unternehmensstrategie ein? Großes Fragezeichen. Denn am Ende konkurrieren ja AI-Projekte mit allen anderen Investitionen im Unternehmen, die digital oder halt auch in einer Art vielleicht sogar physisch durchgeführt werden. Bevor wir also über Architektur, irgendwelche Agents oder die Governance vor allem sprechen können, müssen wir uns zuerst damit auseinandersetzen und vor allem verstehen lernen, wie so ein AI-Use-Case überhaupt bewertet werden kann. Und hier sind wir bei etwas, was wir schon alle kennen, und zwar Maturity Level. Und hier kommt halt auch der große Begriff in den Raum AI Demands. Und dann lass uns mal richtig loslegen. Kapitel 1, das AI Paradoxon. Ein cooler Titel, wie ich finde. Die meisten Unternehmen haben aus meiner Sicht kein AI-Problem, denn Ideen gibt es wie Sand am Meer. Sie haben eher ein anderes Thema, und zwar geht es um die Priorisierung dahinter. Von den Knappheit an Überflutungen braucht man hier, glaube ich, keine Angst haben. Vor einigen Jahren mussten Unternehmen aktiv nach Innovationen und gerade Ideen suchen. Heute erleben wir genau das Gegenteil. Ich glaube, ihr kennt das selber, kein Workshop endet ohne Vorschläge für AI und fast jeder Geschäftsbereich bringt halt die eigenen Ideen mit sich. Die Herausforderung ist natürlich nicht kleiner geworden. Sie ist vor allem viel größer und komplexer geworden, denn man sieht es überall, diese Vorschläge, ein Chatbot für den Kundenservice oder irgendein Co-Pilot für den Entwickler. Man braucht AI für irgendwelche Analysen von Verträgen. Nebenbei, das ist, lass die Finger davon, ich habe mir schon die Finger verbrannt davon. Automatische Dokumentenerstellungen, das als Allheilmittel für unsere Word- und PDF-Flut, natürlich die Wissensassistenten für unsere Mitarbeiter und Forecasts und Prognosen. All das sieht man sehr häufig, Ideen, um im Endeffekt unsere Arbeitsprozesse zu beschleunigen, und alles klingt auch für mich immer sehr sinnvoll. Ich würde eigentlich zu allem immer Ja sagen. Doch Unternehmen verfügen weder über ein unbegrenztes Budget noch über unbegrenzte Ressourcen. Das Interessante dahinter ist halt sehr oft, dass man genau das tut, was ich vorhin ein bisschen scherzhaft gesagt habe. Ich würde gerne zu allem Ja sagen, und das machen viele Unternehmen leider auch. Dennoch ist halt ein Thema das Wichtigste. Irgendwer muss das ja zusammenschustern. Also, welche AI sollten wir überhaupt bauen? Genau an dieser Stelle wird halt gerade die Enterprise-Architektur zu einer eigenen Disziplin für Investitionsentscheidungen, wo wir vielleicht früher noch nicht so stark involviert waren. Denn nicht jede gute Idee wird umgesetzt. Und genau das ist auch richtig so. Doch wie trifft man eigentlich so eine Entscheidung objektiv? Das ist in der Tat eine Herausforderung, die ich selbst erst vor 4 Wochen lösen musste. Und es war nicht ganz einfach. Denn da ist sehr viel Emotionen dahinter. Dahinter sind Energien, da sind natürlich auch Menschen, die sich Gedanken drüber machen. Und nicht jede Idee macht gleich Sinn. Auf den ersten Schlag, auf den zweiten Schlag eher schon. Und man muss es halt dementsprechend bewerten. Und da sind wir auch direkt eingestiegen in unserem Element. Kapitel 2. Was ist eigentlich ein AI-Demand? Also, ein AI-Demand ist die strukturierte Bewertung eines AI-Use-Cases, bevor daraus wirklich etwas entsteht. Es beschreibt nicht die technische Lösung, sondern bewertet den erwarteten Nutzen, die Auswirkungen und vor allem den Business Value. Diese Definition ist mein Leitsatz, gerade was die AI-Governance angeht. Die Governance beinhaltet unter anderem auch den AI-Demand, und wir müssen halt gerade diesen Maturity-Level richtig definieren und ziehen, um daraus die richtigen Nutzen für das Unternehmen herauszukristallisieren. Denn nur die Aussage, es ist etwas schneller, es ist etwas günstiger, was auch relativ ist nebenbei, reicht halt nicht. Denn ein AI-Use-Case ist halt keine Entscheidung. Organisationen sammeln heute halt Ideen, doch zwischen einer Idee und einer Investition liegen halt einfach viele Schritte dazwischen. Ja, gerade kannst du sicher auch Lieder singen in früheren Jahren, was Software-Einkäufe angeht. Vom Demand bis zur Einführung vergehen schon einige Monate, wenn nicht Jahre. Deswegen, wenn wir von AI-Use-Cases sprechen, beschreibt man zunächst eigentlich nur die Möglichkeit, etwas zu tun. Und wenn du das nächste Mal einen AI-Workshop zu AI-Use-Cases machst, dann nimm das vielleicht auch mit. Denn Dieser AI-Use-Case beantwortet nicht die Frage, ob diese Idee tatsächlich sinnvoll ist für dein Unternehmen. Und genau deswegen gibt es den AI-Demand. Den AI-Demand als Entscheidungsgrundlage schafft am Schluss Transparenz. Es hilft dabei, gerade deine Cases nach einheitlichen Kriterien zu betrachten, anstatt aus Begeisterung oder Bauchgefühl zu entscheiden. Und man hat klare Linien, die man aufsetzt und hat auch daraus gute Argumente für ein Für und Wider. Am Schluss müssen wir jetzt genau diese Frage beantworten, welches Businessproblem wirklich gelöst wird. Nebenbei, wir haben darüber schon ein bisschen gesprochen in einem anderen Kontext, aber sehr ähnlich, wo es halt, wie wir unsere Business Capability verbessern mit gerade EM 19 und 20 oder beziehungsweise 21, wo es um die Daten gegangen ist, welche benötigen wir dahinter, welche Risiken entstehen und vor allem, welcher Business Value wird erwartet. All das auch in den letzten Folgen. Also am besten, du startest so circa bei 18 oder 19, also EM 18 oder 19, um im Endeffekt das aufzuholen. Das brauchst du gerade jetzt für diese Folge, denn was ich nicht machen möchte, alles zu wiederholen an der Stelle, das würde das Ganze nur in die Länge ziehen. Ein Demand sollte auf gar keinen Fall einfach ein Formular sein. Das hört sich ein bisschen klischeehaft an, aber vielleicht kennst du das. Da wird irgendein komisches Formular erstellt, gerade in einer, vielleicht sogar in einem Service-Management-Tool. Und da musst du dann schön deinen Namen ausfüllen oder beziehungsweise den Titel dahinter und vielleicht auch noch vielleicht eine Beschreibung und vielleicht auch noch den Nutzen. Und das war's dann schon. Das Blöde ist, du landest danach in einem komischen Pool. In diesem Pool wird nicht bewertet, sondern da wird einfach nur zwischen den Zeilen gelesen, von wem kommt denn das eigentlich, wie groß ist die Entscheidungsvielfalt dahinter oder den Wert und dann daraus entschieden. Das ist doch schwachsinnig, oder? Deswegen sollte auch so ein AI-Demand nicht als Formular gesehen werden. Natürlich muss es halt irgendwo eingegeben werden und es darf auf keinen Fall in einer Excel-Tabelle landen und auch kein Genehmigungsformular sein. Es ist im Grunde genommen etwas viel mehr. Es ist eine Bewertungsmethode. Und mit dem Unternehmen sollen halt genau solche Use Cases vergleichbar gemacht werden. Denn nur wenn etwas vergleichbar ist, lässt es auch priorisieren. Doch wer bewertet eigentlich diese Cases oder beziehungsweise diese Demands für dich? Wer entscheidet, welche Use Case verfolgt werden und welche nicht? Genau dafür brauchst du noch etwas davor, bevor wir über diesen Demand sprechen. Kapitel 3, die AI-Organisation. Denn das brauchst du davor, bevor wir zu diesem AI-Demand kommen. AI braucht mehr als Governance. Das muss man relativ schnell verstehen. Du brauchst zuerst eine Organisation, die das überhaupt ermöglicht. Diese ganzen AI-Initiativen, die müssen ja bewertet werden, priorisiert und vor allem müssen fundierte Entscheidungen getroffen werden. Aber diese Grundsatzfrage, wer entscheidet eigentlich darüber, ist halt oft immer wieder sehr unangenehm, um ehrlich zu sein. Denn es werden dann nachher Stellen geschaffen von Personen, wo man denkt, die können das, die aber danach ja auch sehr schnell politisch sich orientieren oder beziehungsweise sich politisch beeinflussen lassen. Deswegen brauchst du eigentlich auch eine sehr solide Organisationsaufbau da dahinter. Es müssen auch die Rollen dazu geschaffen werden. Also alles in allem, was Enterprise-Architektur vor Haus aus machen muss. Rollen definieren und Zugehörigkeit und Verantwortlichkeiten. Wir kennen dieses Prinzip ja bereits aus anderen Bereichen. Gerade wenn man sich zum Beispiel für Architektur interessiert oder Architektur in Unternehmen als eigene Disziplin etabliert hat, wird es relativ schnell Architecture Boards geben, nicht wahr? Oder wenn man eine Security-Bereich oder Capability aufgebaut hat und dahinter ein Team oder auch eine Person, dann wird es Audits geben oder Security Reviews, auch wie auch immer du das nennst. Für Innovationen existieren bestimmte Investment Boards oder halt Steering Committees. Und das ist nichts Neues Und ähnliche Elemente brauchen wir natürlich auch, wenn wir AI-Capabilities aufbauen und das in der Organisation verhaften. Deswegen muss auch hier ein organisatorischer, fester Rahmen gezogen werden. Ich nenne diesen Rahmen bewusst AI-Organisation. Nicht als neue Abteilung, sondern eher als Entscheidungsmodell. Wer könnte da dazu passen? Eine AI-Organisation sollte unterschiedliche Perspektiven zusammenbringen. Also, wer muss da rein? Wo sollte rein? Klar muss der Enterprise-Architekt rein. Es muss ein Business-Owner mit rein. Einer, der was Daten versteht, beziehungsweise ownt auch. Also vielleicht ein Data Owner, vielleicht gibt es so eine Rolle, oder halt auch aus einem gewissen Fachbereich heraus, der zum Beispiel die Produkte managt. Dann brauchst du jemanden aus der IT Delivery, weil du sehr viele Demands darüber auch steuerst, jetzt schon. Jemand, der Security im Blick hat und beziehungsweise auch bewerten kann. Oft macht es Sinn, gerade wenn man eine Organisation aufbaut, jemanden dazu zu ziehen, der aus dem Legal- und Compliance-Thema kommt. Das ist ein sehr teures Umfeld. Dennoch, gerade wenn man regulatorische Anforderungen sich anschaut, AI Data Act, der sehr viel auch mit einschlagen wird, das muss halt mit betrachtet werden. Dann wäre es natürlich nicht schlecht, jemanden, der was ein bisschen über AI mitreden kann, der aber versteht, wie das Ding im Hintergrund funktioniert, unterm Eisberg. Und natürlich diverse Data-Experten, die den einzelnen Bereichen auch den Inhalt mitliefern können. Jede Rolle bewertet den AI-Demand aus ihrer fachlichen Sicht. Das ist am Anfang relativ entscheidend, dass es nicht zusammen macht. Immer schön getrennt, dann sind auch die Meinungen isolierter. Erst dadurch entsteht eine ganzheitliche Entscheidungsgrundlage. Doch wie trifft eine solche Organisation am Ende ihre Entscheidungen? Sie benötigt etwas. Etwas, was nachvollziehbar ist und vor allem einheitlich. Und das sind halt diese Bewertungskriterien, die es in sehr, sehr vielen Bereichen ja immer schon gegeben hat. Kapitel 4, das AI Architecture Board. So ein Board entscheidet auf gar keinen Fall über Technologien. Es entscheidet mehr, welche Use Cases den größten Beitrag zum Unternehmen leisten werden. Denn Entscheidungen, die finden ja sehr oft aus dem Bauch heraus. Haben wir ja auch schon öfters darüber gesprochen. Und gerade wenn es um solche Ideen geht, ich kann damit ja schneller und besser was machen, dann ist das viel mit Begeisterung und Emotionen verbunden. Und heutzutage werden auch bei vielen Projekten, die in meinem Umfeld stattfinden, oft einfach aus Begeisterung auch Entscheidungen getroffen, weil man damit auch einen gewissen Mehrwert sich erhofft und jeder etwas darin sieht. Doch diese Begeisterung alleine reicht halt nicht aus. Jeder Use Case muss sich gegenüber anderen Investitionen ja irgendwie behaupten. Das heißt ja nicht nur, weil ich diesen Case dann entwickle, dass es danach diesen Mehrwert liefert. Denn eins ist begrenzt, Budget und Zeit und vor allem die Ressourcen, die dahinter stecken. Deshalb braucht halt jede Organisation einfach nachvollziehbare Kriterien. Und voilà, wir sind schon wieder bei der Enterprise-Architektur angelangt, und zwar Maturity Level. Aber nach welchen Kriterien wird bewertet oder sollte bewertet werden? Das ist nun die große Frage. Ja, man könnte jetzt natürlich hergehen und sagen, ein AI-Demand könnte beispielsweise von der strategischen Beitrag bewertet werden, dem Business Value, den Capability Impact, Business Capability Impact, der tatsächliche AI-TCO, der nebenbei sauschwer ist zu berechnen. Und gerade wenn man so ein Demand ausfüllt oder beziehungsweise bespricht, dann tut sich aktuell jeder sehr, sehr, sehr schwer, den zu bewerten. Dazu musst du natürlich etwas beisteuern, du musst ein Artefakt erzeugen, dass man den irgendwie Art von berechnen kann. Des Weiteren, was so ein Demand auch ein Kriterium sein sollte oder könnte, ich will jetzt gar nicht sagen, was ich in der Tiefe tue, sondern eigentlich, wie das volle Spektrum dahinter sein sollte, ist die Datenverfügbarkeit. Also ich rede noch gar nicht über die Datenqualität, das ist eine komplett andere Partie, sondern eher, was ist eigentlich verfügbar und was ist schnell verfügbar. Und das spielt am Schluss auch wieder in den vorigen Punkt eher TCO mit rein. Dann sollte natürlich die Architecture Fit mitbewertet werden. Dann hast du wahrscheinlich ein Fit-Modell. Falls nicht, das wäre mal wieder ein Thema für einen weiteren Podcast. Das Fit-Modell beinhaltet verschiedene Elemente. Ich skippe das mal, sonst würde ich hier sofort abdriften. Wie auch immer, ein weiteres Kriterium, was du dir vielleicht überlegen könntest, sind die Wiederverwendung der bestehenden Lösungen. Also wenn halt gewisse Elemente entwickelt werden, wie kann ich diese auch dann schnellstmöglich für den nächsten Use Case weiter nutzen? Dann, wie stark haben wir hier Sicherheits- und Compliance-Risiken? Wie hoch ist der Implementierungsaufwand? Und was ist der erwartete Nutzen im Verhältnis zur Investition? Auch ein sehr schwieriges Gebiet und die Kriterien dahinter sind ein bisschen, oder die Detailkriterien hinter diesem einen Bullet Point ist ein bisschen extrem. Und vielleicht noch etwas, nochmal kurz um diesen Implementierungsaufwand. Wenn wir davon reden, dann rede ich nur von der Idee bis zur ersten Einführung. Ich rede nicht über den Implementierungsaufwand, über die Optimierung dahinter. Der ist meistens noch viel höher und fangt da das Limbach gar nicht erst an, das Kriterium mit einzubauen, denn auf das wird kein Mensch eine Antwort haben. Das ist ganz im Gegensatz, wenn ich jetzt ein Softwareentwicklungsprojekt habe, wo ich relativ gut planen kann, okay, wie viele Stunden brauche ich denn für die Entwicklung? Danach habe ich ein Rollout, wie viel brauche ich denn circa für Maintenance oder auch für die Weiterentwicklung. Das ist relativ gut steuerbar, weil wir die Erfahrung haben. Der Implementierungsaufwand über die Zeit danach, gerade in solchen Projekten, ist super schwierig zu handhaben. Und das ist dann meistens auch wieder eine Bauchgefühl- und Erfahrungswerte. Was du auf keinen Fall machen solltest, dass jedes Kriterium gleich bewertet wird. Such dir die Punkte aus, die für dich einfach wichtig sind und wie du auch im Endeffekt, wo im Endeffekt dann auch die Bewertung von oben betrachtet wird. Also zum Beispiel, wenn dein Unternehmen gerade eine strategische Umschichtung durchführt, dann wird wahrscheinlich der strategische Beitrag viel höher bewertet werden müssen, als wie jemand, der sehr geradlinig gerade läuft. Wo ich zum Beispiel sehr hohen Fokus reinsetze bei meinen Bewertungen, ist die AI-TCO, also die Kosten dahinter, denn die sind ja aktuell ja sehr unberechenbar. Und wenn ich da schon rausfinde, okay, ich muss sehr viele Executions durchführen, um im Endeffekt um ein Ergebnis zu haben oder beziehungsweise eine Bewertung zu einem Ergebnis zu bekommen, dann ist das für mich schon eine negative Ausprägung. Was man auch auf jeden Fall wirklich in Fokus haben sollte bezüglich der Datenverfügbarkeit und der Datenqualität und vor allem, welche Data Entities werden eigentlich angegriffen. Das habe ich jetzt noch nicht in meiner Liste aufgesagt, aber das ist Teil von meiner ganzen Datenblock. Und zwar, wenn ich natürlich Data Entities drinnen habe, die kundenrelevant sind, die vertragsrelevant sind, die vielleicht sogar irgendwelche Transaktionen beinhalten, dann ist es super kritisch. Also da muss man extrem aufpassen und dann vielleicht auch viermal nachfragen, was damit wirklich gemacht wird, weil das würde meine Bewertung komplett nach unten schieben. Hier würde ich echt empfehlen, das hat fast das höchste, den höchsten Gut, denn Daten sind Gold und wenn du deine Daten komplett aus der Kontrolle hast, wirst du relativ schnell dein Unternehmen in eine Schieflage bringen. Da ist dann egal, was für eine AI-Case du eigentlich dann auch auswählst. Ich könnte jetzt schon fast weinen, aber das ist echt, das wird noch vielen Unternehmen ein Grab leider schaufeln. Und wenn du diese Kriterien alle zusammen verbunden hast und verschlichtet hast, dann solltest du das vielleicht noch einmal gegenprüfen. Diese Kriterien sollen am Schluss einen Einfluss haben auf die Strategie, auf das Fachbereich, auf die Daten und die Architektur. Und vor allem musst du herausfinden, ist die Wirtschaftlichkeit dadurch auch, wird die erhöht oder beziehungsweise wird die vermindert gleich geblieben, um im Endeffekt eine gemeinsame Entscheidung dann zu treffen. Vielleicht noch etwas, das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe erst. Du wirst sehr, sehr viele dieser Demenz bekommen. Und was du auch machen musst, ist nicht zu sagen, oder nicht musst, du solltest nicht zu sagen, das ist schlecht und das ist gut, sondern auf Basis dieser Kriterien danach die Priorisierung einfach zu setzen. Also nicht sagen von Haus aus, ein Dement, das macht jetzt keinen Sinn, weil unsere Bewertung das als niedrig erachtet. Wichtiger wäre danach, den Dement zurückzugeben und sagen so, überleg dir nochmal, wie du diese Punkte erhöhen kannst, um im Endeffekt dem Dement-Kriterium nach oben zu schrauben. Und dann dahinter halt die Priorisierung immer wieder anzupassen. Bedeutet ein Umkehrschluss. Wenn jetzt sagen wir mal 20 Demenz reinkommen und die du nachher priorisierst von 1 bis 20, dann immer wieder, wenn ein neuer Dement reinkommt, innerhalb dieser Priorisierung einzuplanen. Ja, also nicht jetzt dahinter zu planen, sondern dazwischen zu planen. Denn man muss schon eins betrachten. Automatisierung gerade in diesem Umfeld ermöglicht gerade den wirtschaftlichen Aspekt von Überleben und Verlieren. Und mit Verlieren ist eher der Untergang gemeint. Denn heutzutage sind gerade gute AI-Cases können zur Blüte eines Unternehmens führen. Schlechte Cases zum Untergang und nichts tun, leider das Gleiche. Vielleicht noch ein letzter Satz dazu. Die sollten nicht diese verworfenen Ideen geben. Also mach nicht den Fehler, die zu streichen, sondern sie werden einfach nach unten priorisiert. Und im Endeffekt dann auch sie wieder rauszuzaubern zu können, dass sie überhaupt da waren, wenn ich diesen Case in einer Form vielleicht doch mal brauche und die Wirtschaftlichkeit erkenne. Kapitel 5 vom AI-Demand zum AI-Portfolio. Tja, da sind wir wieder. Portfolio Management hatten wir doch schon mal mit Applications. Ein einzelner Demand schafft ja eigentlich danach einfach die Transparenz. Und viele Demands schaffen Steuerbarkeit. Einfach mal als Kernbotschaft hier in den Raum gestellt. Vom Einzelfall zum Gesamtbild. Ein Unternehmen sollte, wie formuliere ich das jetzt am besten, sollte einfach nicht als Sammlung einzelner Porträts oder andersrum. Also ein Unternehmen sollte AI nicht als Sammlung einzelner Projekte betrachten. Das ist vielleicht auch nochmal, das soll schon zusammenhängend sein. Das ist das Gleiche wie normale klassische Prozesse. Die sind ja auch nicht losgelöst voneinander. Die sind miteinander, verbindet sich. Und so sollten auch AI-Demands auch bewertet werden und beziehungsweise betrachtet werden und dann zu einem Portfolio geschmiedet werden. Dadurch wird nämlich etwas sichtbar, welche Initiativen bereits laufen, welche wurden bewertet oder sind bewertet worden und welche wurden einfach bewusst zurückgestellt, weil man sie gerade nicht nutzen kann oder nicht als sinnvoll betrachtet. Oft auch natürlich die Sichtbarkeit, die da sichtbar wird, ist einfach, wo habe ich den größten Business Value versprochen bekommen und wo habe ich ihn jetzt eigentlich. Erst das ermöglicht mir diese Transparenz, die mir eine strategische Steuerung ermöglicht. Somit ist auch die Priorisierung wichtig statt Aktionismus. Ich schätze zwar das Zweite mehr als für das Erste, aber das Erste ist effektiver auf Zeit. Ich glaube, hier wird der Unterschied zwischen AI-Projekt und AI-Strategie erst wirklich sichtbar. Eine Strategie besteht ja nicht aus möglichst vielen Agents und Modellen und bla bla bla. Es besteht ja aus der richtigen Entscheidung dahinter, dass man diesen Weg geht. Enterprise-Architektur sorgt halt dafür, dass AI-Investitionen einfach nachvollziehbar sind und dass wir sie auch wiederholen können. Und vor allem langfristig in der Unternehmensstrategie darauf einzahlen und verankern können vielleicht sogar. Denn AI wird jedes Unternehmen verändern. Das ist leider eine Technologie, die hat es einfach in sich. Und sie ist noch in den Kinderschuhen. Also wir sind noch am Anfang vom Anfang. Die entscheidende Frage ist jedoch nicht, ob du sie einsetzt. Sie ist einfach nur, welche Initiative wird verfolgt und welche nicht. Und vor allem, warum. Und da sind wir auch wieder am Schluss dieser Folge. AI erfolgreich einführen bedeutet halt nicht, möglichst viele Modelle und Agents bereitzustellen oder verschiedene Vendors in den Raum zu schießen und der Mitarbeiter soll sich daraus einen rausziehen aus dem Zauberhut. Der eigentliche Erfolg beginnt halt wieder früher, wo man denkt, mit der richtigen Entscheidung. Welche Initiativen überhaupt verfolgt werden sollten, welche nicht. Und genau da unterstützt eine strukturierte AI-Demand uns. Ich hoffe, gerade diese Kriterien, die ich dir heute in die Hand gegeben habe, helfen dir, das eine oder andere besser zu bewerten und auch die Entscheidungen dahinter in den richtigen Mittelpunkt zu stellen. Und AI ist eine Investition und sollte auf gar keinen Fall als Spielwiese gesehen werden. Es wird in den kommenden Jahren ein fester Bestandteil nahezu jedes Unternehmen werden. Die eigentlichen Herausforderungen wird deshalb nicht mehr sein, es einzuführen. Die Herausforderung wird einfach sein, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Gerade welcher den echten Business Value schafft und welcher verbessert deine Business Capability. Und welche AI versucht mehr Kosten und mehr Komplexität und als sie am Ende Nutzen stiftet. Die Enterprise-Architektur wird hier zum großen Entscheider werden. Denn wir wissen, abgesehen von den Applikationen, den Technologien, auch sehr viel über die Daten, Entitäten und vor allem die Business Capabilities. Und wir begleiten diese Projekte ja nicht vom Anfang, sondern von Anfang bis zum Ende. Wir wollen doch auch die Transparenz ja nach außen schaffen und die Wiederverwendbarkeit zu gewährleisten. Wir verbinden halt gerade diese Business Capabilities, die Daten und die Entscheidungswege, die uns danach zu einem richtigen Business Value führen werden. Und dadurch wird gerade AI nicht zum Selbstzweck, sondern zu einem gezielten Instrument zur Umsetzung der Unternehmensstrategie. Und ich bin überzeugt, gerade wenn du es schaffst, eine AI-Organisation aufzubauen, dann wird es zum Erfolgsfaktor für dich und für deine Organisation. Ein einzelner Use Case wird nicht erfolgreich sein. Nur mit einem guten Portfolio dahinter ausgestattet, hast du auch diese Kette im Griff. Und der nachhaltige Erfolg ist damit auch garantiert, denn AI-Initiativen werden Geld verschlingen und das muss kontrolliert und gesteuert werden. Und wie gesagt, vergiss nicht, die Ideen sollen nicht gestrichen werden, wie vielleicht bei einer oder anderen Software-Demand, sondern einfach nur priorisiert. Und dementsprechend nach hinten gezogen werden oder nach vorne sogar. Es kann vielleicht sogar so weit kommen, dass ein Demand reinkommt, der einen anderen abschafft, der gerade auch vielleicht in Entwicklung ist. Und damit muss man leben können und auch das mit einberechnen in den Entscheidungen, die du treffen wirst oder dein Unternehmen. Ich bin überzeugt, dass Unternehmen künftig nicht mehr daran gemessen werden, wie viele Lösungen sie eingeführt haben, sondern welche davon die richtige Lösung war. Denn am Ende entscheidet nicht AI über den Erfolg eines Unternehmens, sondern die Qualität der Entscheidung davor. Dem Zuge mal einen kurzen Ausblick für die nächste Folge. Da werden wir darüber sprechen. Wir sprechen über AI Architecture, also warum AI keine Insellösung sein darf und wie Enterprise-Architekturmodelle vor allem und Datenprozesse und Systeme zu einer skalierbaren AI-Landschaft verbindet werden kann. Bis dahin, Servus und Baba und bis auf bald.